Moin hallo und Servus und herzlich willkommen beim Talking Game Podcast. Mein Name ist Siro und wie versprochen in der letzten Woche sind wir wieder in den USA unterwegs, genauer gesagt in Houston, Texas. Und da haben wir ein kleines Problem, aber dazu später mehr. Erstmal herzlich willkommen zurück zum dritten Mal, nachdem du ja beim Quiz schon dabei hast. Hi Linda.
Hi.
Ja, wie lief es denn in den letzten Monaten, muss man jetzt schon sagen, im letzten halben Jahr für dich insgesamt in Houston, vor allem jetzt in Bezug aufs Einleben in der Stadt und an der Universität und mit den Teammates und so weiter?
Ja, also seit August war es eigentlich alles sehr aufregend, würde ich sagen. Ich habe hier sehr viel Unterschiedliches erlebt. Also erstmal, ich kam hier halt hin und nach 3 Tagen hatten wir hier direkt schon den ersten Hurricane. Das war natürlich auch schon mal ein Erlebnis. Es war jetzt im Endeffekt nicht so schlimm, aber dann war halt auch niemand auf dem Campus. Dann die Stadt, da habe ich mich super eingelebt. Also ich liebe die Stadt wirklich. Man kann viel Verschiedenes machen. Und es ist halt eine sehr, wie soll ich sagen, also eine Stadt, die sehr vielseitig ist. Also man sieht ganz viele verschiedene Leute, ganz viele verschiedene Kulturen und das liebe ich halt sehr. Dann generell in der Stadt kann man unglaublich viel machen. Wir haben viele riesige Parks und zum Beispiel, ich war da letzte Woche erst, dann sind wir da Fahrrad gefahren und auf dem Paddleboard gewesen und sowas. Das ist spaßig. Und dann in Texas ist das Wetter ziemlich bipolar, würde ich mal sagen. Da hatten wir jetzt vor einem Monat oder vor 2 Monaten auch einen Wintersturm. Und ich glaube, davon hat man auch teilweise in Nachrichten in Deutschland gehört. Also wir hatten hier keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung. Also es war dann auch für ein paar Tage weg. Es ist jetzt alles wieder normal, aber so für eine Woche war das hier schon alles irgendwie ganz abgeschottet.
Die Eiszeit ist so ausgebrochen, ne? Das hat man ja auch also in den Medien teilweise gesehen. Ganz interessant, da hat ja dann, also wer so ein bisschen die US-Medien verfolgt, da ist ja auch dann auch Ted Cruz so in Kritik geraten, weil er dann mit seiner Familie nach Mexiko gereist ist, wo das Wetter scheinbar ein bisschen besser war, ne? Aber ja, also wie müssen wir uns das denn vorstellen? Also kein Wasser, also kein Strom, keine Heizung und draußen hat es keine Ahnung, wie viel, 10, 20 Grad minus oder was es da hatte. Was habt ihr denn da gemacht, um da irgendwie durch diese Tage durchzukommen? Das waren ja dann doch 4, 5 Tage, glaube ich, oder?
Ja, also ich glaube, es hat also Sonntagabend angefangen. Dann hat ein Gebäude bei uns schon Strom verloren, aber mein Gebäude hatte noch Strom, deswegen waren wir so alles super. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht, ich konnte mein Gesicht halt nicht mehr waschen, weil wir kein Wasser mehr hatten. Ich konnte meinen Eltern nicht mehr schreiben, weil wir auch keinen Service hatten. Also WLAN war weg und generell die ganze Serviceverbindung. Dann habe ich mir eine Wasserflasche genommen und da versucht, Zähne zu putzen und sowas. Und da bin ich erstmal zum Speisesaal gegangen und da habe ich dann meine anderen Teammates gesehen. Und die haben halt, das war eigentlich ganz gut, die haben mit Gasgrill und sowas versucht, dann Burger zu machen, weil die hatten noch kalte Burgerbrötchen und dann mit dem Gasgrill haben die das Fleisch und so gemacht. Dann hatten wir zumindest was zu essen. Dann haben die uns ganz viele Wasserflaschen gegeben und so. Dann, ich glaube, wir saßen da wirklich für 2 Stunden und wussten nicht, was wir machen sollen, weil unsere Handys nicht funktioniert haben und wir nichts machen konnten. Dann,
das Horrorszenario, oder?
Ja, dann haben wir ein Uno-Set gefunden. Dann haben wir, glaube ich, für 1 Stunde Uno gespielt. Dann haben wir im anderen Gebäude noch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Monopoly-Kartenspiel. Also man braucht nicht das große Brett. Ja. Ja, das ist super Spaß. Ich glaube, das haben wir für 6 Stunden straight gespielt. Und dann wurde es langsam dunkel. Dann saßen wir mit dem Kerzenlicht da. Wir haben noch ein paar Kerzen gefunden und draußen waren es halt teilweise -5 Grad, würde ich sagen. Und das Gute ist, in den Apartments, die Mädels hatten halt ganz bisschen Wasser. Also man konnte jetzt nicht duschen gehen, aber man konnte sich mal die Hände waschen oder das Gesicht waschen, weil die Leitungen nicht komplett zugefroren waren. Ja. Und dann am 2. oder 3. Tag waren wir jetzt, okay, wir müssen jetzt mal duschen. Und dann haben wir wirklich uns so einen Eimer genommen und haben dann halt ganz lange gewartet, bis da ein bisschen Wasser reingekommen ist. Und haben damit uns sozusagen ein bisschen gewaschen zumindest. Das war auch ein Erlebnis. Und dann am nächsten Tag war aber schon wieder Strom da. Und dann kam auch WLAN und alles nach und nach wieder zurück.
Das ist so ein bisschen Zeltlager-Vibes. Also ich möchte jetzt nicht weit ausschweifen und sagen, dass meine eigene Jugend so gewesen wäre. Also wir hatten ja dann auch irgendwann Handys, ne, mit 15, 16. Aber so kein WLAN und sich dann mal tatsächlich miteinander beschäftigen zu müssen und dann mal so ein analoges Kartenspiel zu spielen und so weiter, ist dann halt auch schon mal ein anderes Erlebnis, ne?
Und hier ist halt das Problem, also das Trinkwasser in Texas ist halt nicht komplett sauber. Und zu der Zeit, man kann es aber normalerweise immer noch trinken, wenn man es filtert, aber zu der Zeit gab es dann halt auch eine komplette Wasserwarnung. Das heißt, du konntest das Wasser aus der Leitung nicht mehr trinken, wenn du welches hattest. Und deswegen war dann in den ganzen Stores, waren die ganzen Wasserflaschen alles ausverkauft. Und dann sind die Trainer von uns auch wirklich, haben versucht, um 6 Uhr morgens irgendwelchen Stores noch Wasser für uns zu bekommen, weil es halt sonst nichts gab.
Ja, ist halt verrückt, wie fragil das ganze Gebilde ist, ne? Also dann kommt einmal eine Naturkatastrophe, da kommt einmal, es war jetzt nicht ein bisschen Schnee, ne? Also wer die Bilder gesehen hat, das kann man sich ja auch im Nachhinein jetzt noch anschauen. Da lag schon einiges an Schnee und es war schon auch relativ kalt, ne? Aber wie schnell das dann geht, dass man dann kein Wasser mehr hat und dann rennt man in die Supermärkte, das war ja dann bei uns auch am Anfang bei dem ersten Lockdown im letzten Frühjahr so, dass dann kein Klopapier mehr da war und keine Nudeln und so weiter und irgendwann ist halt das Wasser weg, ne? Und dann merkt man auf einmal, wie wichtig das für jemanden ist oder wie wichtig das für einen selbst ist. Ne? Also so selbstverständliche Dinge wie Hände waschen, was ja jetzt im letzten Jahr etwas wichtiger noch geworden ist, als es vorher ohnehin schon war. Ne? Das ist nicht ohne gewesen. Ne? Aber jetzt ist wieder eitel Sonnenschein, so wie man sich das
Ja,
vorstellt, wenn man an
also
Texas denkt. Ne?
wir hatten letzte Woche wieder 30 Grad. Wir hatten auch, ich glaube, eine Woche später war es bei uns wieder 20 Grad. Aber das halt mit dem Texas, mit dem Wetter in Texas, ist nicht wirklich voraussehbar.
Ja, interessant, ne, dass es halt so schnell geht. Und da denkt man eigentlich, wenn es so nah am Meer ist, beziehungsweise das hattest du ja auch im ersten Interview gesagt, die Prägung und die Nähe zu Mexiko sind natürlich auch spürbar.
Ja.
Dass es dann so schnell gehen kann, ist schon verrückt irgendwie. Ihr hattet in der Saison ja nur eine Zwangspause, jetzt mal schneesturmunabhängig, wegen Covid-19, weil ihr da Fälle im Team hattet. Inwiefern würdest du sagen, hatte das denn einen Einfluss auf euren Saisonverlauf oder war das dann halt einfach mal 2 Wochen Zwangspause und dann ging es wieder weiter?
Ja, ich glaube, das war ziemlich Anfang Januar. Und ich glaube, im Endeffekt, wir haben ziemlich viele Spiele verpasst. Und es fing halt alles an, dass eine Corona hatte, wie auch immer die das bekommen hat. Und dann waren die aber halt zusammen mit anderen Leuten essen und ist wirklich durchs ganze Team gegangen. Und wir sind immer bisher haben wir immer noch nur 3 Leute im Team, die halt kein Corona hatten. Und ich glaube, zu der Zeit hatten wir, glaube ich, 7 oder 8 Spielerinnen mit Corona. Und es war halt, bei uns war es nicht so, dass alle gleichzeitig Corona hatten, sondern es kam wirklich so alle paar Tage, es wäre anders positiv aufgepoppt. Und so kam es halt, dass wir uns vorbereitet haben auf ein Spiel, weil wir dachten, Leute kommen wieder aus der Quarantäne raus und sind ready zu spielen. Und dann war der nächste positiv und noch mehr Leute mussten in Quarantäne. Und so hat sich das halt unglaublich in die Länge gezogen. Und ich würde auch sagen, dass wir danach wirklich Schwierigkeiten hatten, wieder zu unserem normalen Spielrhythmus zu finden, weil wir alle einfach das nicht hingekriegt haben. Und wir hatten auch eine Spielerin, die hatte, man weiß, also man kann nicht sagen, ob es von Corona kam oder nicht. Aber die hatte halt danach auch ein paar Herzschwierigkeiten, also dass sie mitten im Spiel in der Halbzeitpause in der Umkleide umgekippt ist und keiner wusste, was wir machen sollen. Und das kann halt auch von ihr, weil sie halt eine Woche vorher noch positiv war, kann halt noch davon kommen, aber man weiß es nicht genau.
Ja, klar. Also es gibt ja ganz oft die so Geschichten, wenn jemand mit Erkältung spielt oder man spielt mit Grippe, da gibt es ja von Michael Jordan dieses berühmt-berüchtigte Flu-Game und von Dirk Nowitzki gibt es ja so eins auch, da sitzt man auf der Bank und schwitzt sich kaputt. Das ist halt einfach kein Spaß,
Ja.
mit so einer Erkrankung zu spielen. Ne? Also das kann wirklich langwierige Konsequenzen haben. Das kann sich auf Lunge und oder Herz legen. Also damit ist einfach nicht zu spaßen. Gerade in solchen Saisons muss man halt dann besonders vorsichtig sein. Ne? Also ich habe jetzt euren Schedule gerade mal offen. Zwischen 2. und 27. Januar habt ihr gar nicht gespielt. Na, das war jetzt dann diese Phase, wie du gesagt hast. Also der Januar war im Prinzip komplett für die Tonne. Und dann wurden aber noch mal Mitte Februar 3 Spiele
Jetzt war der
postponed.
Wintersturm.
Genau, ne? Also das war dann. Also ihr habt quasi 2 riesige Löcher in eurem Schedule drin und dementsprechend lief es dann halt auch irgendwie über die Saison, ne? Da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt hast du mir im Vorgespräch was Schönes gesagt. Du hast schon einen Impftermin bekommen jetzt am
Ja,
Montag.
genau. Ich habe für
Wie
Montag ein
läuft das
bisschen
bei
den
euch ab?
Impftermin. Ja, also ich glaube, seit Mitte letzter Woche ist es halt so, dass jeder sich wirklich impfen kann, der über 16 ist. Das heißt, es kommen jeden Tag neue Termine raus. Du musst den halt nur wirklich um 1 Uhr morgens machen, damit du einen Termin bekommst. Aber ich habe den Termin jetzt gestern gemacht und habe halt für Montag einen bekommen. Und dann den zweiten Impftermin habe ich dann 3 Wochen später. Und also auch mein halbes Team hat jetzt schon Impftermin für den Montag bekommen.
Ja, das ist ja wunderbar, das sind mal positive Nachrichten. Also ich bin ja in einer Berufsgruppe, die nur zum Teil geimpft werden soll, erstmal in Bayern. Mal schauen, wie sich das jetzt dann noch fortsetzt wird. Ich bin froh erstmal, dass ich einen Friseurtermin bekommen habe. Das ist wunderbar, dass wir ein auditives Medium sind. Es sah am Anfang schlimm aus, dann hat sich so ein bisschen verwachsen, aber jetzt ist es wieder ganz furchtbar und jetzt habe ich am Mittwoch da auch immerhin einen Termin. Also das ist immerhin einen wichtigen Termin konnte ich machen. Aber es ist schön, dass ihr die Möglichkeit bekommt. Ich glaube auch, dass in den USA Medizinstudentinnen und Studenten dürfen, glaube ich, impfen und ich glaube auch in Tierarztpraxen kann man auch geimpft werden. Also irgendwie haben die das halt dann für jeden freigegeben.
Ich muss halt wirklich einfach nur zu einer Apotheke gehen und da werde ich geimpft.
Ja. Praktisch, ne? Also dafür gibt es bei uns Impfzentren. Das ist toll. Naja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber wie gesagt, toll, dass ihr diese Möglichkeit habt. Dann würde ich sagen, schauen wir doch jetzt mal auf das Sportliche, was wir schon angeschnitten hatten. Also ich habe es jetzt mal als durchwachsene Saison bezeichnet. Das kann man, glaube ich, bei einem Rekord von 11 Siegen und 11 Niederlagen ganz gut sagen. Die längsten Serien waren einmal eine 3-Spiele-Siegeserie, einmal eine 3-Spiele-Niederlagenserie. Also im Prinzip ging es immer hin und her, ne? Also es war immer so Win-Loss relativ ausgeglichen. Und dementsprechend, ja, war es jetzt keine so spektakuläre Saison insgesamt, oder?
Nee, nicht wirklich. Wir hatten auch, also bei uns die Saison, ich würde sagen, durchwachsen beschreibt das ziemlich gut, weil manchmal hatten wir gute Spiele gegen richtig gute Gegner und wir waren wirklich on point, wir haben Hammer gespielt. Dann hatten wir Spiele gegen Gegner, die wir auf jeden Fall easy mit 20, 30 hätten gewinnen können, dann haben wir plötzlich verloren. Also du konntest wirklich gar nicht voraussagen, wie das Spiel sein würde. Wir waren so ein Team, das von Tag zu Tag anders gespielt hat. Das hat man auch im Training gesehen. Deswegen würde ich sagen, passt durchwachsen schon ziemlich gut.
Vielen Dank. Das bedeutet mir viel. Adjektive sind mir wichtig, Linda. Was meinst du damit, dass man das merkt im Training? Also dass es da leistungsmäßig schwankt oder dass da Unkonzentriertheiten da sind oder dass ihr einfach keinen festen Spielstil hattet?
Ja, ich würde sagen, keinen festen Spielstil. Und zum Beispiel unsere Energy im Training war tagesabhängig. Also manchmal kommen wir rein, wir waren so energetic, wir konnten einfach loslegen, sprinten, alles. Und an anderen Tagen kamen wir in die Halle und wir hätten uns einfach wieder zurück ins Bett schicken können, weil wir alle noch schlafen mussten, auch wenn es 4 Uhr nachmittags war. Also das war wirklich von Tag zu Tag unabhängig. Manchmal haben wir alle Korbdinger daneben gemacht, an anderen Tagen haben wir jeden einzelnen Dreier getroffen. Also, ja.
Ein großes Durcheinander insgesamt, ne? Also, ich meine, das war Chaos bei den meisten Colleges und dann vielleicht bei euch halt nochmal ein Nümmerchen drüber, gerade halt mit diesen besonderen Begebenheiten, ne? Ja, was aufgefallen ist, wenn wir die Saison so ein bisschen durchgucken, teilweise sehr, sehr kurze Rotationen, gerade in den Spielen jetzt am Ende in einem Southland Conference Tournament. Da hatten die Starterinnen, also 3 von 5 haben durchgespielt. Eine hat 39 Minuten gespielt in der ersten Runde. Da konntet ihr euch gegen McNeese durchsetzen mit 74-60. Und dann seid ihr gegen Central Arkansas rausgeflogen, gegen die Sugar Bears. Mein absolutes Lieblingsteam außerhalb von den Spielerinnen bei den deutschen Spielen. Charlie hat ja auch gegen die spielen dürfen. Die haben gewonnen. Ihr habt 51-56 verloren. Aber auch da haben ja im Prinzip nur 6, 7 Spielerinnen gespielt und auch da haben 3 durchgespielt. Ne? Das hat sich aber auch durch die Saison durchgezogen. Und wenn wir da auf dich schauen, du hast ja im Prinzip bloß 2 Kurzeinsätze gehabt. Ne? Also einmal deinen ersten Einsatz habe ich live gesehen, das weiß ich noch. Und bei dem zweiten Spiel gegen McMurray, das konnte man nicht sehen, da habe ich auch das Tape nicht gefunden. Das hast du mir jetzt geschickt. Das habt ihr ja jetzt auch am Montag gesehen, vorgestern. Ja, wie war das für dich, wenn man das sieht? Also du sitzt ja draußen, du warst ja dann warst auch bei allen Spielen dabei, oder? Also das war jetzt nicht, ja, dass du mal daheim geblieben bist. Wie ist es dann, wenn man sieht, man führt mit 25 und sitzt auf der Bank und es sind noch 3, 4 Minuten zu spielen, dann denkst du jetzt, also jetzt bring mich doch rein, ich kann es nicht mehr kaputt machen. Wie schwer ist es gewesen für dich?
Ja, also es war schon hart, vor allem, weil ich das halt überhaupt nicht gewöhnt bin. Also ich bin halt gewöhnt, die Spielerin zu sein, die halt eigentlich immer spielt. Ich habe mich eigentlich, ich will nicht sagen, ich habe mich damit abgefunden, aber als wir dann zum Beispiel, ich habe mich damit abgefunden, dass ich nicht in der ersten Hälfte reinkommen werde, weil unsere Trainerin meistens in der ersten Hälfte einmal gewechselt hat oder so. Aber dann, sobald es halt zum Ende kam und wir ziemlich hochgeführt haben, war ich halt immer so, okay, werde ich jetzt reingebracht oder nicht? Und ich glaube, es gab 2 Spiele, es war im Dezember, dass sie das 2-mal nicht gemacht hat, mich 2-mal nicht reingetan. Ich habe dann halt auch in der Winterbreak mit ihr geredet und sowas. Aber Ich weiß halt nicht. Ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich denken soll von der Trainerin. Und dann, ich glaube, sie hat mich nämlich noch ein drittes Mal einmal eingesetzt. Das war, glaube ich, im Januar, wo wir dann auch, ich glaube, mit 40 Punkten hoch waren. Dann kam ich halt wirklich für 3 Minuten rein. Und dann war ich auch so, ich dachte nämlich, die bringt mich gar nicht mehr rein, aber dann hat sie mich noch für 3 Minuten reingebracht. Dann war ich auch so, ja, okay.
Ja, also ich habe ja immer mal wieder mit dir geschrieben gehabt und nachgefragt, wie es ist und natürlich auch gesagt, bleib dran und so weiter. Aber es ist natürlich, also du sagst es ja, du bist es ja aus Deutschland gewohnt zu spielen, ne? Hast ja WNBL gespielt, warst ja eine der Top-Spielerinnen in deiner Mannschaft, hast ja auch schon zweite Bundesliga mittrainiert, zumindest, ne? Nicht gespielt. Aber gerade da ist es natürlich schwierig, dran zu bleiben. Wird es dann auch im Team diskutiert, weil was sehr offensichtlich war, als du reingekommen bist, eben, das war ja das im dritten Saisonspiel bist du reingekommen und McMurray war, glaube ich, das vierte Spiel. Die habt ihr ja beide gewonnen. Kein Zusammenhang erkennbar. Also ich meine, das McMurray-Spiel habt ihr mit 73 Punkten Unterschied gewonnen. Die Gegnerinnen haben 18 Spielerinnen eingesetzt. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast gedacht, da kommt eine Fußballmannschaft, weil da so viele Spielerinnen waren. Aber wie ist es dann teamintern? Also stößt man dann da auch mal auf ein positives Echo, weil es hat ja nicht nur dich betroffen, es waren ja mehrere Spielerinnen, die gar nicht eingesetzt worden sind über die Saison.
Nee, also ich erinnere mich von dem McMurray-Spiel, weil das war halt auch das Spiel, wo ich meinen ersten Punkt gemacht habe. Und ich weiß halt auch noch genau, wie ich mich umgedreht habe und die ganze Bank eskaliert ist und sich richtig gefreut hat. Also es kam schon der Support vom Team, das würde ich nicht sagen. Aber wir hatten halt auch Spielerinnen, dass wenn es knapper wurde, dass sie halt so waren, ja okay, die Freshmen sollten jetzt nicht spielen. Also einfach ältere Spieler, die sich dachten, sobald es knapp wurde, dass die Freshmen keine Rolle mehr im Team haben. Und das fand ich halt einfach manchmal nicht so cool, weil wir haben trotzdem Freshmen, die unglaublich gut scoren können, jeder von uns, und die halt immer noch Teil des Teams sind, auch wenn sie normalerweise nicht spielen. Aber halt eben, vor allem wenn es knapper wurde, hat man diesen Support nicht mehr gespürt, sondern halt nur, wenn wir wirklich hochgeführt haben.
Also man kann sich ja auch denken, dass die vielleicht ja vor 3 Jahren durch eine ähnliche Situation gegangen sind und das dann vielleicht so kennen, aber ich finde das halt so interessant an dem College-Modell. Es gibt Spielerinnen, die spielen in ihren Freshman-Seasons sehr viel. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine Spielerin gehabt in der NCAA, die Spielerin des Jahres wurde mit Paige Beckers, die selbst Freshman ist. Das ist scheinbar noch nie vorgekommen, ne? Also ist das auch nicht so häufig. Aber das finde ich halt am College so interessant, denn allein die Vorstellung, wenn du jetzt zu einer Mannschaft kommst, die zweite Liga oder so spielt, und da kommt eine junge Spielerin rein und die ist gut, nee, die spielt erst in 3 Jahren. Nee, dann ist die halt nach 2 Jahren weg. Und da kommen wir später noch drauf zu erkennen, es gibt ja jetzt dann, wir hatten es ja mit Jesse auch schon, diese Möglichkeit des Transfers. Und das häuft sich ja aktuell auch, dass sowas dann halt immer öfter zustande kommt. Also das ist natürlich dann, ich meine, klar, du bist, das hast du ja auch im Interview am Anfang gesagt, bei uns im ersten Gespräch, dass du nicht mit so unfassbar viel Spielzeit rechnest, aber es wäre dann halt schon, manchmal ist es halt auch einfach dann wurscht, ob du ein Spiel mit 30 oder 40 gewinnst oder ob du es mit 30 oder 40 verlierst, ist völlig egal, versuchst halt die Leute spielen zu lassen. Und da finde ich, kann man dann schon mal ansetzen. Also in engen Spielen vertraut vielleicht eine Trainerin auch eher denjenigen Spielerinnen, die sie schon länger kennt. Ja, also wenn die mit seit 3 Jahren zusammenarbeiten, dann weiß sie vielleicht, was sie da von denen bekommt. Von daher finde ich das dann nicht so schlimm. Aber wie gesagt, in so Spielen wie bei McMurray oder wenn du mit 25 führst oder so, dann bringst du die Leute halt mal rein. Ja, und von daher, ja, abschließend dazu, wie zufrieden wart ihr als Team mit der Saison und wie zufrieden warst du individuell?
also ich würde sagen, als Team waren wir schon relativ zufrieden, vor allem weil wir das Tournament gemacht haben. Also ich glaube, unser Team hat vor 5 Jahren oder so das letzte Mal das Tournament geschafft. Deswegen war das schon cool. Und vor allem, weil wir halt auch den besten Rekord haben, den, glaube ich, unsere Trainerin mit diesem Team je erreicht hat. Also 11-11 hatte sie bisher noch nicht so oft. Aber ja, also ich selber, ich will jetzt nicht sagen, dass ich komplett unzufrieden bin. Aber ich bin jetzt auch nicht zufrieden. Also, ich war vor allem, nachdem ich mein Gespräch hatte mit ihr, weil ich halt eben kaum gespielt habe, wurde ich eigentlich zufriedener und ich wurde auch sicherer. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie ich mich im Training verbessert habe. Und das hat mir auch jeder einzelne meiner Teammates gesagt. Also, die meinten so: Hey Linda, wir sehen hier, wie du gerade zum Korb ziehst. Das ist cool, dass du das wieder machst, weil wir wissen, du kannst das. Aber ich habe trotzdem danach nicht mehr gespielt. Und dann hat mir halt irgendwie dieses Feedback ein bisschen gefehlt. Und ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall an meinem Wurf gearbeitet habe. Also meine Dreier sind auf jeden Fall noch mal besser geworden, als sie vorher waren. Aber Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe einfach diese Selbstsicherheit beim Spielen verloren, die ich in Deutschland hatte. Also ich würde sagen, das hat mich in Deutschland ausgezeichnet. Ich war so eine selbstsichere Spielerin und in meinem Kopf war ich einfach so, ich kann gegen jeden spielen und ich kann gewinnen. Und ich würde sagen, das habe ich in Amerika auf jeden Fall verloren. Also, beziehungsweise ist es einfach nicht mehr so stark da.
Also es fehlen natürlich dann auch Erfolgserlebnisse einfach und die Möglichkeit, die Bestätigung zu sammeln, ne? Also ich meine, es ist, glaube ich, von vornherein klar gewesen, dass du in Houston nicht, dass du es nicht im Sturm erobern wirst, in
Ja,
Anführungsstrichen,
auf
ne?
jeden
Sondern dass
Fall.
man sich halt reinarbeitet. Da haben wir uns ja keine Illusion hingegeben, ne? Sondern versucht, das realistisch einzuordnen. Und deswegen habe ich ja auch immer nachgefragt und guckt, okay, ja, muss man ja trotzdem weitermachen, man soll sich ja dann durchkämpfen, aber an einem gewissen Punkt, wo man dann sieht, okay, man kriegt eigentlich das Feedback, dass man sich verbessert, aber es ist halt nicht von den Stellen, von denen man sich's wünschen würde, ne? Und
Ja.
das ist dann halt problematisch. Und ja, mit den anderen kann ich, oder konnte ich natürlich besser über Stärken und Schwächen sprechen, die mehr gespielt haben. Also ich kann aus 20 Minuten, die ich von dir gesehen habe, jetzt nicht Stärken und Schwächen analysieren. Deswegen verlassen wir uns da mal so ein bisschen auf, ja, Rückschlüsse aus der Trainingsarbeit. Jetzt hast du gesagt, der Dreier ist besser geworden. Woran hast du da speziell gearbeitet? Also woran hast du da versucht, zu schrauben?
Also ich meine, generell war ich immer eine gute Dreierwerferin, aber ich habe einfach, seit ich hingekommen bin, habe ich viel mehr angefangen, einfach in die Routine zu kommen und viel mehr Dreier zu werfen. Also wir haben in jedem Training habe ich mich an die Linie gestellt, Dreier geworfen. Ich bin selber in die Halle gegangen mit der Wurfmaschine, angefangen Dreier zu werfen, weil ich wusste einfach, dass ich als große Spielerin, also ich bin ja relativ groß, und auch als großer Flügel es einfach enorm wichtig ist, dann einen guten Dreierwurf zu haben. Und mir macht es halt unglaublich viel Spaß. Deswegen würde ich sagen, ich bin einfach viel, viel mehr in die Routine gekommen und habe halt viel mehr Würfe genommen. Und dadurch hat sich mein Wurf einfach insgesamt verbessert.
Wurfmaschine ist schon eine coole Sache, ne? Und in die Halle zu können,
Ja, auf jeden Fall.
ist schon auch eine andere Möglichkeit als in Deutschland, oder?
Ja.
Ja, also ich meine, das ist, und gerade wenn es, also es macht, ich glaube, umso besser man werfen kann, desto mehr Spaß macht es auch. Also ich muss mich da immer so ein bisschen, ich bin, wenn ich auf dem Freiplatz unterwegs war, Anno Domini, also das liegt ja jetzt auch schon über ein Jahr zurück, dann war ich auch immer jemand, der eher gepasst hat als geworfen hat. Also wenn ich mal frei stehe, dann ich, also weiß ich nicht, irgendwie, ich habe das nicht so in mir drin. Ich habe das Killer- und Kobe-Gen habe ich nicht. Also ich habe die Mamba-Mentality nicht. Sondern ich suche eher meine Mitspieler. Dann gab es ja einen großen Punkt bei dir, der sich auf deine Knie bezog. Wie ist denn das geworden? Also Hörerinnen und Hörer der ersten College-Stunde werden sich erinnern, dass Linda gerne mal die Knie durchdrückt. Wie sieht es denn jetzt mit dem Streckungsgrad deines Kniegelenks aus?
Ich würde sagen, es hat sich verbessert. Vor allem, als ich dann halt auch nach dieser Winterpause ein bisschen mehr zum Korb gezogen bin und nicht mehr nur mich auf meinen Wurf vertraut habe, würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall aktiver geworden bin und dadurch halt auch wieder mehr in die Knie gegangen bin und ich damit auch das Problem selber ein bisschen gelöst habe. Und ich habe von meinen Trainern auch nicht mehr so viel dazu gehört. Also ich würde sagen, vielleicht haben sie es auch gesehen.
Oder haben sie aufgegeben? Das kann natürlich auch sein, ne?
Ja, das kann auch sein.
Das kann auch sein, dass man irgendwann resigniert. Also, naja, jetzt natürlich nur ein Spaß an der Stelle, aber ich hatte ja auch Jugendspieler, dass irgendwann sagst du halt einfach nichts mehr. Also dann, der tritt den Ball halt zum 20. Mal ins Aus beim Fußballstadion zum Mitspieler zu spielen, dann irgendwann denkst du halt so, okay, ne? Also ich meine, das ist bei euch klar auf einem ganz anderen Niveau und ihr habt ja nach wie vor die Möglichkeit gehabt, da auch Videostudium zu machen und dann wurden wahrscheinlich dann auch andere Punkte angesprochen, oder? Also,
Ja.
was würdest du denn sagen, welche Baustellen da noch aufgetreten sind? Oder welche die noch entdeckt haben für dich?
Ich würde sagen, bei mir wäre es die 1 gegen 1 Defense gegen Leute, wo ich in meinem Kopf denke, dass sie auf jeden Fall besser sind. Das haben meine Trainer mir auch gesagt, dass ich in solchen Situationen halt einfach zu sehr in meinen Kopf gehe und halt irgendwie schon vorher aufgebe, bevor ich richtig angefangen habe, Defense zu spielen. Ja, und sonst halt, ich meine, in der Offense habe ich mich dann auch verbessert, indem ich halt einfach mehr zum Korb gezogen bin und geworfen hab und einfach mehr verschiedene Moves gemacht habe. Ja.
Also einfach Vielseitigkeit ist
Ja.
so ein Punkt, wo du sagen würdest, da kann man dann ansetzen, ne? Ja, und also das ist halt so ein Punkt, ne? Wenn du das sagst, in der Defense ist es sowohl offensiv als auch defensiv natürlich wichtig, ein Stück weit Selbstsicherheit zu haben und an sich zu glauben, damit es ist nicht so automatisch, wenn ich an was glaube, dann passiert es auch. Also ich kann mir jetzt auch wünschen, dass es hier 25 Grad hat und die Pandemie vorbei ist, aber dann passiert es nicht. Aber wenn ich mit dem Glauben rangehe, ich kann jetzt diese Person stoppen, dann ist es wahrscheinlicher, dass es passiert, als wenn ich denke, okay, die macht mich sowieso nass.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und ja, ich bin Also ich finde das ganz, ganz spannend natürlich, welche Auswirkungen das hat, ne, auch so eine Saison. Wir haben das ja in den Scouting Reports zuletzt bei den Jugendspielerinnen aus Deutschland thematisiert gehabt, wenn die ans College wechseln, dann ist die Rolle natürlich erstmal ein bisschen eine andere, als es in der WNBL ist. Das hast du jetzt auch festgestellt, das hat Jessie Schiffer auch vor dir festgestellt. Ja, also die jetzt dann auch gemerkt hat, okay, die geben mir den Ball nicht in der Offensive, also dass ich selbst was tun kann, sondern ich bin ja Catch-and-Shoot-Spielerin oder als Reaktionsspielerin eingesetzt. Und das verändert natürlich was. Das ganz prominentes Beispiel, Emma Stach, die Nationalmannschaft spielt, das hatte ich dann auch zuletzt angesprochen, deren Rolle am College war eine ganz, ganz andere als in Deutschland. Also die haben sie dann am College eben als Spot-Up-Shooterin eingesetzt und ist in Deutschland immer zum Korb gezogen. Und die hat ja auch mit 14, 15 schon in zweiter und erste Bundesliga gespielt und ist da ja nach Belieben zum Korb gekommen. Ne? Und das ist dann halt schon schwierig, dann irgendwie auch den Switch umzulegen, wenn man spielt, und wenn man nicht spielt, ist es dann natürlich umso schwieriger. Aber würdest du dann sagen, dass du ein Stück weit auch deine, ja, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber deine basketballerische Identität so ein bisschen in die Krise gekommen ist, wo du dann auch so sagst, so irgendwie, ich kann es doch eigentlich, oder lag es bei dir wirklich mehr dran, dass du sagst, ich darf nicht, statt ich kann nicht?
Nee, auf jeden Fall. Also ich hatte schon so meine eigene Krise irgendwie. Weil ich habe zu meinen Teammates gesagt, ich so, hey, seht ihr mich eigentlich nur als Shooter? Weil ich wusste, dass ich das nicht bin. So, ich kann es im Korb ziehen, so, ich habe keine Probleme irgendwie da zu scoren. Aber ich habe es einfach nicht hingekriegt, und dann war ich mir so, ich kann das nicht mehr. Ich habe mir einfach selber eingeredet, dass ich es nicht mehr konnte, und habe mich selber nur als Shooter dargestellt, und das wollte ich halt nicht. Und meine Teammates waren so, nee, wir wissen, dass du zum Korb ziehen kannst. Du hast halt gerade nur Probleme, es irgendwie zu machen, aber das heißt nicht, dass du es nicht mehr kannst. Und ich glaube, das hat mir halt auch eben geholfen, nach dieser Winterpause wieder mehr zu mir selber zu finden und wie ich spiele. Ich würde nicht sagen, dass ich 100% zurück habe. Und vielleicht habe ich mich auch als Spielerin einfach ein bisschen verändert. Aber ich glaube, vor allem am Anfang war es mein Kopf, dass ich mir einfach selber eingeredet habe, dass ich es nicht mehr kann und es dann nicht mehr gemacht habe.
Habt ihr dann auch mit Psychologinnen oder Psychologen sprechen können, oder sind diese Gespräche dann teamintern geblieben oder mit deinen Eltern oder deiner Schwester dann im Gespräch zu Hause?
Nee, es war vor allem teamintern oder halt mit meinen Eltern. Aber wie gesagt, also ich bin halt unglaublich gut mit meinen Teammates befreundet. Da sind wir wirklich meine besten Freunde. Deswegen war es für mich dann fast wie Therapie, mit denen darüber zu reden.
Ja, aber es ist dann gar nicht so leicht, oder, das Gespräch dann so hinzulenken und gerade dann auf, oder ist es umso leichter dann innerhalb des Basketballteams auf Verständnis zu treffen, weil die vielleicht auch schon durch die Situation gegangen sind?
Die können es auf jeden Fall verstehen, weil sie halt das alles selber auch erlebt haben. Aber es war trotzdem hart für mich, darüber zu reden, einfach denen meine Situation zu erklären, was ich gewöhnt bin und warum es einfach nicht klappt. Und also die Leute, die ich hier kennengelernt habe, sind wirklich komplett ehrliche Menschen. Also sie sagen dann auch so, also die sind einfach komplett ehrlich zu mir, was ich aber auch brauche. Also ich brauche wirklich eine ehrliche Meinung dann. Und die reden mir halt nicht schön, dass ich ja jetzt im Korb ziehe und alles super mache, weil ich weiß, dass das so nicht ist. Also die sagen mir auch so, hey yo, was war es halt beim Training? Ich habe gesehen, du hast nichts auf die Reihe bekommen. Also es wurde mir auch nach dem Training teilweise gesagt, wenn ich ein schlechtes Training hatte. Aber genauso wurde mir halt nach dem Training auch gesagt, wenn ich ein unglaublich gutes Training hatte, dass ich wieder nach mir selber aussehe und ich endlich von meinem Kopf und Gedanken gelöst gespielt habe.
Also das finde ich total wichtig und auch einfach schön, dass es so funktioniert, ne? Dass ihr da so offen miteinander umgeht, weil, wie du sagst, ne, das braucht dir keiner erzählen. So, nee, Linda, das war echt super heute, und dann sitzt du am Wochenende wieder draußen und dann ist beim nächsten Spiel wieder nichts und nach dem Training. Also es bringt halt auch nichts. Also ne, ich habe so die Befürchtung, dass es oft so ein bisschen verloren geht, dass man mit so einer ehrlichen Meinung umgehen kann. Also wenn jemand zu mir herkommt und fragt, hey, wie findest du das jetzt? Lass es in der Schule sein. Wie findest du das Arbeitsblatt oder wie findest du die Schulaufgabe oder diesen Text? Kann man den stellen in der Schulaufgabe? Und dann gucke ich mir das halt an. Und dann sage ich halt so, ja, das sind 5, 6 Punkte. Das kann man meiner Meinung nach so nicht machen. Und das sollte man vielleicht beim Layout nochmal überprüfen. Und wenn Leute dann da beleidigt reagieren, dann sage ich, okay, dann brauchst du halt nicht mehr zu mir kommen. Wenn du fragst mich nach meiner Meinung, wenn du möchtest, dass ich applaudiere, dann sag, kannst du mein Arbeitsblatt abnicken und einfach nichts dazu sagen. Dann mache ich das halt. Aber es bringt halt niemanden weiter.
Ja, und wenn man sich halt verbessern will. Ja, ich erinnere mich auch an ein Training. Ich weiß wirklich nicht, was ich da mache. Ich hätte einfach aus der Halle gehen sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Also es war ganz schlimm. Und dann habe ich auch nach dem Training, ich habe meine Wasserflasche genommen, ich bin beleidigt aus der Halle gegangen nach dem Training. Und dann kam halt auch ein Team jetzt irgendwie so, Elena, ich weiß wirklich nicht, was gerade los bei dir ist, aber ich hätte dir beim Training ja den Kopf abgerissen, weil vielleicht hättest du dann besser trainiert. Und ich so, ja, hätte ich wahrscheinlich. Und dann war ich natürlich selber abgefuckt auf mich. Ich war so, warum kriege ich es gerade nicht hin zu trainieren? Und am nächsten Tag, ich hatte ein Hammertraining. Also ich bin gezogen und alle waren so, hey, let's go. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich das halt genau das brauchte, dass mir jemand ehrlich einfach die Meinung ins Gesicht sagt, auch wenn es in dem Moment wehtut. Ich so, das tut halt gerade schon ein bisschen weh, das so zu hören, dass ich gerade scheiße beim Training war. Aber am nächsten Tag habe ich mich zusammengerissen und das Training war halt um Welten besser.
Und unterbewusst weiß man es meistens auch.
Ja, ich also, wusste auch. Ja. Ich stand auch selber auf dem Spieler, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Also ich habe gar nichts hingekriegt.
Also ich meine, das kennt natürlich jeder, dass man einen Tag hat, wo es nicht läuft. Oder also das denkt man sich halt, das müsste ich doch eigentlich besser hinkriegen. Ne? Gerade bei so sportlichen Aktivitäten ist es natürlich der Fall. Aber wie gesagt, letzten Endes, ne? Es ist wichtig, da ein ehrliches Feedback zu bekommen. Und dass man halt auch weiß, wo man steht. Ne? Und das ist halt gerade ja, beim Sport so wichtig. Ja, ja, obwohl du jetzt sagst, du hast da deine, das sind deine besten Freundinnen und Freunde vor Ort, hast du ja jetzt dieselbe Entscheidung getroffen, wie sie auch Jessie getroffen hat, nämlich deinen Namen in dieses Transferportal reinzuschreiben. Das ist, ja, das kann man schon sagen, glaube ich, wenn man die NCAA so ein bisschen beobachtet, gerade im Damenbereich inflationär genutzt. Und das hat auch eine der aktuell besten Spielerin der Welt, Teammate von Satu Sabali in Dallas, Arike Ogunbowale, dazu bewegt, sich dazu auf Twitter zu äußern. Da hat sie geschrieben, diese New Kids sind different, was das Transferring angeht. Dann hat sie geschrieben, sie konnte sich daran erinnern an ihre eigene Freshman-Season, damals in Notre Dame, wo sie nicht so viel gespielt hat. Und jetzt ganz wichtiger Beisatz, wie sie das gern gehabt hätte. Wir werden da gleich drauf zu sprechen kommen, wie man das einordnen muss. Und auch da hat sie ihren Eltern gesagt, sie würde gern die Uni wechseln. Und die haben dann zu ihr gesagt, halt die Klappe. Und das war's mit dem Gespräch. Dann hat sie dann noch einen Beisatz gesagt, ja, manchmal versteht sie, dass irgendwie die Situation nicht passt oder irgendwas ist. Aber dass man meistens einfach nur in den Spiegel schauen muss und da eben das Problem suchen soll. So, bevor wir jetzt dazu kommen, Linda, nochmal ganz kurz zur Einordnung. Also Arike Ogunbowale war ja eine Highschool-Sensation. Das warst du ja jetzt nicht, weil du nicht an der Highschool gespielt hast. Ja, also das ist eine andere Rolle. Du hast natürlich in Deutschland in der WNBL gerade auch super gespielt. Da seid ihr auch deutscher Meister geworden. Also da hast du anscheinend auch nicht so viel verkehrt gemacht. Aber die gute Frau war oder galt schon damals eine der besten Spielerinnen des Landes und hat auch 20 Minuten im Schnitt gespielt in ihrem Freshman-Year. Und zwar nicht so, also du hast ja auch im Schnitt, wenn wir es zusammenrechnen, 10 Minuten gespielt, aber halt nur dreimal, ne? Und das ist halt der Riesenunterschied, ne? Und sie hat halt 35 Saisonspiele gemacht. Also das ist eine ganz andere Menge. Von daher finde ich, dass dieses Zitat jetzt auf dich überhaupt nicht zutrifft, sondern dass es bei dir natürlich einfach eine Situation ist. Und du hast es mir auch letztens gesagt, dass ja im Prinzip die Trainerin gesagt hat, dass es auch im nächsten Jahr nicht besser wird für dich, oder?
Ja, also wie gesagt, wenn Leute nur transfern, weil eben Freshmen hier nicht viel spielen, denke ich mir so, hey, guck, wie es nächstes Jahr wird, so vielleicht wird es besser. Bei mir ist aber einfach das Ding, dass meine Trainerin mir halt gesagt hat, dass ich nächstes Jahr wahrscheinlich nicht viel mehr spielen werde als dieses Jahr. Und ich meine, ich bin nach Amerika gezogen, um Basketball zu spielen. Ich bin hier nicht hingezogen, um hier einfach nur zu chillen und ein schönes Leben zu haben. Und dann ist halt mein Problem, dass ich halt auch mit den Trainern meine eigenen persönlichen Probleme hatte, dass ich einfach der Meinung bin, dass die mich nicht, also ich möchte sie nicht, weil es meine Coaches haben. Und das hat halt viele Gründe, aber ich sehe einfach mich nicht mehr in diesem Team nächstes Jahr und auch nicht mit dem Coaching-Team, weil ich damit einfach nicht klarkomme, wie die coachen und wie die mit dem Team umgehen. Und deswegen, also im Endeffekt transfer ich, weil ich vor allem spielen möchte, aber halt auch, weil ich ein Team brauche und vor allem ein Coaching-Team, das einfach besser zu mir als Spielerin passt.
Was ist denn also, ohne da jetzt ins Detail zu gehen und irgendwie da schmutzige Wäsche zu waschen? Also ich meine, die werden es nicht hören und würden es auch nicht verstehen, weil es ja Gott sei Dank auf Deutsch ist. Aber was sind denn Punkte, wo du sagst, das hätte ich mir gewünscht oder das würde ich mir dann im neuen Team wünschen? Also muss man mit einem positiven Ansatz und nicht zu sagen, ey, das war Kacke, weil die mich angemotzt hat oder so. Also nicht so nach dem Motto.
Also ich meine, wie gesagt, ich bin hier halt mit der Einstellung hingegangen, dass ich wahrscheinlich nicht allzu viel spielen werde. Das war von Anfang an meine Einstellung. deswegen hat mich das gar nicht so runtergezogen, als ich erstmal nicht gespielt habe. Ich dachte mir so, sobald ich reinkomme, wird das besser. Aber wie gesagt, als ich halt besser wurde und halt auch gemerkt habe, wie ich mich im Training verändert und verbessert habe und mir das auch von meinen Teammates gesagt wurde und ich immer noch nicht eingesetzt wurde, habe ich halt angefangen, an meinen Trainern zu zweifeln. Und dann, ich bin halt so ein Mensch, wenn mich ein Trainer ins Gesicht anschreit, kein Problem. Ich brauche das. Ich brauche Trainer, die mir einfach straight die Meinung ins Gesicht sagen. Und ich kann damit auch umgehen. Und meine Trainer haben das halt absolut nicht gemacht. Also die haben mir eigentlich kein Feedback gegeben. Die haben mir weder gesagt, ob ich gut trainiert habe, ob ich schlecht trainiert habe, was ich besser machen soll und was ich woran ich weiterarbeiten soll, weil ich das gut kann. Und ich habe einfach kein Feedback bekommen. Ich musste im Endeffekt selber auf meine Trainer zugehen, um ein Gespräch mit denen zu haben, weil die nicht gesagt haben, hey, Linda, kannst du mal ins Office kommen, wir wollen mit dir reden. Und das haben die halt auch mit keinem der Spieler gemacht. Und das war halt auch ein unglaublich wichtiger Punkt für mich. Also ich brauche halt Trainer, die wirklich mit mir und mit dem Team zusammenarbeiten und wo es nicht getrennt ist, Trainer und Team. Weil ich finde, im Endeffekt sind wir alle ein Team mit den Trainern zusammen und so möchte ich, also so brauche ich das halt. Ich brauche auch die Kommunikation und ich finde, dass das bei uns einfach gefehlt hat.
Es ist natürlich gerade, weil ich ja nochmal zur Vorbereitung unser erstes Gespräch angehört habe, weil wir uns so ausführlich drüber unterhalten, was es für tolle Möglichkeiten gibt, Videostudium zu betreiben und da euch Feedback zu geben und so weiter, dass es dann halt nicht genutzt wird. Und weiß ich nicht, ob das jetzt speziell an dem Coaching-Staff liegt, das ist ja dann immer auch eine Philosophiefrage. Da gibt es mit Sicherheit Trainerinnen und Trainer, die da kommunikativer unterwegs sind und das dann höher einordnen und dann vielleicht auch sich mal ein Feedback von der Spielerinnenseite einholen. Also ich habe das beim Fußball früher auch immer gemacht. Klar, ich habe da mit 13- und 15-Jährigen zusammengearbeitet, aber die kann ich ja trotzdem mal fragen, hey, kommt ihr mit den Übungen klar, die wir im Training machen? Oder letzten Endes macht das keinen großen Einfluss oder hat es keinen großen Einfluss auf meine Arbeit? Aber ich kann ja zumindest mal nachfragen, dass sie das nicht großartig besser wissen als ich. Ist, glaube ich, bei einem 11-Jährigen oder 13-Jährigen dann auch klar, dass die keine Ahnung von Trainingsmethoden haben oder wenig. Aber die können mir wenigstens sagen, macht es dir Spaß? Glaubst du, dass du dich mit den Sachen verbesserst? Verstehst du die Übungen und so weiter? Und das ist halt schon im Jugendbereich wichtig. Am College, ich habe so einen Eindruck auch in den Gesprächen mit den anderen Spielerinnen, ohne da jetzt auf spezifische Teams oder Namen einzugehen, dass ihr da so ein bisschen zu sehr wie Erwachsene behandelt werdet. Also im Sinne von, man lässt euch da so ein Stück weit allein und man darf da nicht vergessen, dass ihr zum Teil halt 18, 19 Jahre alt seid und das halt einfach braucht und die Umstellung halt so groß ist. Also du bist in einem fremden Land, mehrere tausend Kilometer von zu Hause entfernt und ja, also mein klar, die Sprachbarriere ist nicht so riesig, weil wir in Deutschland Englisch in der Schule haben, aber trotzdem ist es natürlich eine Umstellung. Daher wäre es dann halt wichtig, gerade wenn jemand aus Europa kommt und den Basketball so nicht gewohnt ist und ihr habt ja noch ein paar andere internationale Spielerinnen, dass man da halt drauf eingeht. Und was mich dann so ein bisschen wundert, ist, dass dann nicht mal mit den Seniors oder mit den Juniors, die ja die Hauptlast getragen haben, in die Richtung gesprochen wurde. Also das ist schon ein Stück weit schwach. Und das, was du da sagst, also ich glaube, das kann eigentlich fast jeder, der egal welchen Sport irgendwie ambitioniert ausgeübt hat, sagen, wenn du einen Coach hast, der mit dir spricht, der dir auch mal sagt, so hey, so nicht. Ja, also wie oft sieht man Videos von Coaches, die dann im Training das unterbrechen und dann mal sagen, hey, du gehst jetzt mal dahin und das war ein Mist und wir müssen es so machen. Also das ist ja nicht immer negativ, sondern es ist ja wichtig, dass man bei einem Feedback auch die positive oder die Verbesserungsmöglichkeit aufzeigt, einfach zu sagen, hey, yo, Linda, könnte das jetzt so und so lösen, das war jetzt hier schlecht, aber, ne, und wenn das halt nicht geschieht, wenn ihr euch selbst überlassen seid, was eure Verbesserungen angeht und das Abrufen eures Potenzials, wofür bezahlt man dann Coaches? Also könnte man jetzt provokant fragen, ne?
Ja, nee, aber das ist auch das Ding. Also ich bin auch nicht die Einzige im Team, die das so sieht. Aber die meisten denken sich halt wirklich einfach, ich ziehe College hier durch. Aber ich habe halt dadurch einfach schon im gewissen Sinne den Spaß dran verloren. Und deswegen glaube ich es einfach besser, wenn ich woanders hingehe, wo ich wahrscheinlich mehr spielen kann, mehr eine Rolle im Team übernehmen kann und einfach basketballerisch glücklicher bin, weil wie gesagt, also die Leute, ich liebe sie, das sind meine besten Freunde. Deswegen habe ich natürlich auch erstmal geweint, als ich die Neuigkeiten gehört habe, weil ich direkt an meine Freunde gedacht habe und alles. Aber im Endeffekt bin ich halt weg von zu Hause, weg von meiner Familie, weg von meinen Freunden zu Hause, um in Amerika Basketball zu spielen und nicht, um nur Spaß zu haben. Also ich meine, der Spaß ist auch wichtig, mit den Freunden zu haben, Aber ich möchte auch einfach basketballerisch glücklich sein. Und das bin ich hier halt nicht.
Es ist halt so eine Drittelung oder beziehungsweise in drei Teile, wie man die dann gewichtet, das ist dann jeder und jedem selbst überlassen. Das eine ist natürlich das Akademische, da kommen wir dann am Schluss noch drauf zu sprechen. Das andere ist das Basketballerische und dann hast du halt dann auch das Menschlich-Persönliche noch. Und wenn davon halt nur zwei Sachen passen und dir Basketball halt wichtig ist, weil du Basketballspielerin durch und durch bist, dann kannst du halt niemals 100% oder irgendeinen Bereich erreichen, wo du sagst, so passt mir das vollkommen und so kann es weitergehen. Und deswegen unterstütze ich euch ja auch bei den Entscheidungen. Also wenn ich das nicht nachvollziehen könnte, dann wäre ich mir jetzt auch nicht zu schade zu sagen, ja, Linda, aber jetzt komm, ist auch nicht so schlimm. Also das passt doch, also jetzt beiß dich doch mal durch, ne? Und deswegen, also ihr habt da meine Unterstützung, soweit ich das nachvollziehen kann. Und so wie du dein Case jetzt dargelegt hast, ist das ja auch vollkommen legitim und es ist halt auch einfach wichtig, dass ja, es ist natürlich so, dass Basketball als Karriere im Damenbereich, und da brauchen wir uns nichts vormachen, ganz, ganz schwierig ist, damit komplett durchzukommen. Und wenn es dann nicht mal wirklich Spaß macht, wofür macht man es dann noch? Ja, und das ist trotzdem das Ding. Du musst es halt gerne machen. Das gilt für jeden Beruf und für Basketball dann eben. Ist ja mehr als ein Hobby für euch dann in der NCAA, weil es ja auch ernsthaft gespielt wird. Das muss trotzdem Spaß machen, sonst macht man es nicht gern und dann kann man es auch nicht gut machen. Also widerwillig auf den Court zu gehen, glaube ich, da kannst du mir zuzustimmen, da kommt nichts bei raus. Genau, und von daher, ja, wie gesagt, unterstütze ich die Entscheidung bei dir genauso wie bei Jesse auch und gibt natürlich auch dir jetzt da die Garantie, egal an welcher Uni du landest, ich unterstütze da dich und dann dein Team mit außenrum noch und hoffe natürlich, dass wir dann dein Gesicht öfter auch auf dem Instagram-Account dann sehen können, also dass wir da mehr über Spiele von dir berichten können. Das ist natürlich das Hauptziel. Ja.
Dankeschön.
Ja, wie sieht's denn aus mit Plänen für den Sommer jetzt? Hast du ja einen Abreisetermin, hast du mir ja vorhin gesagt. Das könnte unter Umständen aufgrund deines Einkaufsverhaltens, vielleicht kannst du es ganz kurz noch ein bisschen ausführen, zu Problemen führen. Welches Problem könnte da entstehen? Das meinte ich übrigens eingangs mit dem Houston, we have a problem.
Ja, genau. Also ich habe meinen Flug für nach Hause für den 3. Mai. Und weil ich halt transfer und ich halt noch nicht weiß, wo ich hingehe, weiß ich halt noch nicht, was ich mit meinen ganzen Sachen mache. Also ich bin so ein Mensch, ich gehe gern einkaufen, ich kaufe gern Sachen. Deswegen habe ich natürlich auch ein paar Möbelartiges gekauft. Ich habe mir eine Kommode gekauft, Nachttisch gekauft. Und wenn ich halt bis dahin nichts unterschrieben habe, muss ich die Sachen halt wahrscheinlich irgendwo lagern, um mir dann später die, wo auch immer ich hingehe, zuzuschicken. Deswegen muss ich das alles noch irgendwie rausfinden, wie ich das mache. Aber wie gesagt, ich fokussiere mich jetzt einfach erstmal auf Schulen und eine passende Schule für mich zu finden. Und dann versuche ich, das Problem irgendwie zu lösen. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinlaufen, dass ich die Sachen irgendwo hier lassen werde und mir die dann zuschicken oder meine Teammates mir die irgendwie zuschicken müssen oder so.
Hast du schon, also hast du, Jessie fand ich so nett, die hat mir jetzt gesagt, sie würde gerne irgendwo hin, wo mehr Sonne scheint. Jetzt hast du ja relativ viel Sonne schon gehabt. Hast du da irgendwelche Präferenzen, was Schulen angeht? Und was natürlich auch wichtig ist, Studium muss ja da auch weiterlaufen können irgendwie, ne?
Ja, also ich studiere Psychologie, deswegen ist das eigentlich jetzt nicht so ein schwierigen Studiengang. Also den Studiengang werde ich wahrscheinlich schon in jeder Uni finden. Wie Jesse würde ich aber auch gern in die Sonne. Also so ein Wetter wie in Houston, damit kann ich gut umgehen. Deswegen, also mein Traum, aber da haben mir die Unis eigentlich schon gesagt, dass sie keine Stipendien mehr hatten. Mein größter Traum wäre Hawaii.
Das wäre was. Aber hallo, ey.
Ja. Aber da haben mir die Schulen teilweise nicht geantwortet, beziehungsweise ich weiß, dass eine Schule da keine Stipendien mehr hat. Dann ist meine zweite Wahl Florida. Weil Sonne, Strand, das klingt sehr, sehr spaßig. Ansonsten, ich wäre aber auch offen für Kalifornien oder etwas, das in den Bergen ist. Aber für mich wichtig ist ja, ich bin durch und durch ein Stadtmensch. Deswegen, ich brauche Städte, ich muss am Wochenende was unternehmen können, so. Ich komme aus einer Stadt, ich habe jetzt in der Großstadt Houston gelebt, so ich könnte nicht irgendwo nirgendwo leben, weil das passt einfach nicht und nicht zu meinem Charakter. Deswegen im Endeffekt kommt es mir einfach darauf an, dass es schon was Stadtähnliches ist. Und ich bin halt ein Typ, der komplett outdoorsy ist. Also ich liebe den Strand, aber ich liebe auch die Berge. Deswegen irgendwas, wo ich halt was unternehmen kann, ist immer schon sehr wichtig für mich.
Ja, kennst du natürlich dann durch die Zeit in Düsseldorf und so weiter natürlich auch Strand
Ja.
und Berge hat man da ja direkt vor der Haustür.
Aber zumindest habe ich die Stadt.
Das stimmt. Aber da sind wir auch wieder bei der Drittelung, ne? Beziehungsweise bei der Dreiteilung. Ja, das wäre natürlich schön, wenn man das alles verbinden könnte, ne?
Ja,
Aber.
also wie gesagt, jetzt auf der Suche nach meiner Schule würde ich halt ungern irgendwo ins Nirgendwo gehen, weil ich möchte halt schon, dass auch ich menschlich da glücklich werde und ich weiß, dass ich halt in der Stadt glücklich sein werde.
Also Central Wyoming wäre nichts für dich. Kann ich das so
Nee.
auffassen?
Ich habe auch schon mit einer Schule in Kansas geredet. Ich glaube, die war 5 Stunden von der nächsten Stadt entfernt. Da habe ich auch gesagt, sorry, Leute, das ist nichts für mich.
Da gibt es schöne Cornfields. Das ist auch toll da. Nee, also das kann ich auch voll nachvollziehen. Und es ist schön, dass ihr da auch so ein Mitspracherecht habt, ne? Also das wurde ja jetzt letztens wieder heiß diskutiert, wie man solche Trades in den Profiligen in den USA beurteilen sollte, dass der Spieler ohne ihr Wissen und ohne ihren Willen verschickt werden können, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich Teil des Geschäfts, aber ihr habt dann auch ein Mitspracherecht. Aber interessant natürlich, dass du ja dein HBU-Stipendium nicht mitnehmen kannst, in Anführungsstrichen, ne? Sondern du musst dann halt wieder an eine neue Uni kommen und wieder ein neues Stipendium finden. Und die, ich meine, Houston kann deins ja dann wieder vergeben. Aber ist dann auch nicht so einfach, ne? Aber, also Hawaii würde ich extrem unterstützen. Wäre natürlich Hammer, wenn sowas klappen würde, ne? Das ist halt auch, ganz ehrlich, eine einmalige Gelegenheit. Also die kriegst du nicht wieder in deinem Leben, ne? Wenn
Ja.
sowas passiert. Und ja, wie gesagt,
Aber
das war.
Hawaii habe ich leider schon ein bisschen losgelassen, weil da gibt es halt nur zwei, drei Unis, die wirklich in Frage kommen. Und eine Uni ist so ein bisschen ghetto. Ich weiß nicht. Die ist ein bisschen. Und die
Zweifelhaft.
anderen, und die andere beiden, also die eine ist halt die One und die andere ist die Two. Aber ich weiß halt auch selber, dass das ziemlich gute Unis sind, auch basketballerisch. Die haben viele Internationals. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob die überhaupt Stipendien haben. Und sie haben mir halt noch nicht zurückgeschrieben. Deswegen.
Spannend. Ja, also das ist ja dann auch nochmal aufregend. Das ist ein aufregendes Kapitel. Da kannst du mich ja dann auch auf dem Laufenden halten. Dann kann ich das dann in den kommenden Episoden mal zum Besten geben, wo es dich hin verschlägt. Dann kann man da natürlich nochmal drauf zurückkommen. Aber wie gesagt, schön, dass ihr da auch Mitspracherecht habt und euch das dann. Hoffentlich
Ja,
kannst du
Gott
es dir
sei Dank.
aussuchen. Ja, also hoffentlich kannst du es dir aussuchen. Nicht, dass sie dich nach Alaska schicken oder so. Und dann hast du halt
Ich meine,
permanent
zumindest kann man da
kalt.
Skifahren.
Ja.
Wie
Ja.
gesagt, Berge mag ich auch. Also. Aber ja, ich wäre schon wo es auch einen Sommer gibt. Also ich bin halt jetzt an 30 Grad gewöhnt. Das wird schon schwer loszulassen.
Ja, wenn man so einen Standard sich aufgebaut hat, jetzt hier in dem Fall temperaturtechnisch, dann möchte man das natürlich auch beibehalten. Das kann ich schon nachvollziehen, aber letzten Endes geht es ja darum, irgendwie eine Kompromisslösung zu finden und dann hoffe ich und vertraue ich mal drauf, dass es wunderbar laufen wird. Und ja, dann kann man noch mal auf dein Psychologie Studium abschließend zu sprechen. Also hast du ja schon gesagt, du wirst im Mai nach Deutschland zurückfliegen. Das braucht man da jetzt gar nicht groß aufdröseln. Also vor allem Familie halt wiedersehen, logischerweise dann noch die Freunde von früher. Mal gucken, wie sich das halt überhaupt realisieren lässt, ne? Im Mai in Deutschland. Aber dann bist du ja
Ja.
geimpft, da kannst du dann ganz, ganz fröhlich durch
Genau.
die Bundesrepublik hüpfen. Ja, wie sieht es denn aus mit dem Psychologiestudium? Also, das macht dir nach wie vor Spaß, das läuft auch soweit ganz gut.
Ja, also schulisch ist wirklich alles on top, würde ich sagen. Und Psychologie macht mir auch unheimlich viel Spaß. Also ich habe ja mit Biologie angefangen, wo ich dann aber natürlich zweimal durch Chemie gefallen bin und dann habe ich realisiert, dass das vielleicht nicht ganz so meine Richtung ist. Auch wenn ich finde es interessant, aber der chemische Part war mir dann zu chemisch.
Das hat er so
und
an sich,
sich.
glaube ich, ja, aber.
Ja, das war schon sehr chemisch. Aber auf jeden Fall, nee, Psychologie macht mir unglaublich viel Spaß und es ist super interessant.
Ja, und dann hast du auch natürlich, kannst du da auch positive Aspekte rausziehen für dein Spiel, oder? Also gerade wenn wir das ja angesprochen hatten, was Probleme angeht mit Selbstvertrauen und oder Selbstbewusstsein oder Selbstsicherheit. Da kann man dann vielleicht auch den einen oder anderen Kniff anwenden, weil man dann eher mal versteht, was gerade mit einem vorgeht, oder? Oder passiert,
Ja,
besser gesagt.
das ist dann wahrscheinlich der Plan.
Und du hast psychologische Kriegsführung auf deiner Seite, also du kannst dann ganz schnell irgendwie erkennen, wenn Gegenspielerin eine Schwachstelle hat oder so, dann kannst du es ja mal drauf ansprechen, dann hast du einen riesen Vorteil beim Trash-Talk.
Yep.
siehst du mal eine Möglichkeit, die hast du noch gar nicht aufgetan. Gern geschehen.
Danke, danke.
Wenn dich in Zukunft sehen, dann kannst du zur Gegenspielerin hingehen beim Freiburg oder so. Du hattest eine schwere Kindheit, oder? Zwinker. Nee, wunderbar. Also das freut mich, dass das läuft. Das ist ja eins der drei Standbeine, die wir angesprochen haben. Ansonsten, Linda, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen, das nochmal so auf Deutsch durchkauen zu können. Ich hoffe, ich habe kein Trauma oder keine Wunde aufgerissen.
Nee, alles gut.
Also, aber es ist halt wichtig, gerade für jüngere Spielerinnen, die das hören und vielleicht denselben Weg einschlagen wollen, dass das sowas auch passieren kann. Also es läuft nicht immer alles toll. Gerade wenn man vielleicht aus so einem WNBL-Umfeld rauskommt und dann in die USA kommt und dann sich eine Rolle verändert. Aber man kann trotzdem positiv bleiben und man kann da gestärkt rausgehen. Und ich glaube, das hast du ganz gut aufgezeigt in der vergangenen knappen Stunde. Ja. Dafür vielen Dank. Meinerseits hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Ja, danke dir.
Dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Ansonsten hören wir uns aller spätestens zur neuen Saison, wenn du dann in Florida irgendwo spielst. Am Strand oder in den Bergen oder in Alaska beim Skifahren.
Oder in der Stadt. Hauptsache Stadt.
Hauptsache Stadt. Wunderbar. Linda, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke dir. Ciao.
So, und euch da draußen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns bitte weiterhin so treu gewogen, was Hörerzahlen angeht, was ja das Verfolgen des Instagram-Accounts angeht. Und ansonsten, nächste Woche haben wir nochmal College anstehen. Und danach kümmern wir uns auch schon um die WNBA-Draft. Also da auch dranbleiben und da werdet ihr auch einiges auf Instagram zu sehen bekommen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Game.